Hi Tim.
Hallo Jonas, wie geht es dir heute?
Ich bin ganz neidisch, muss ich gestehen, weil für die Leute, die uns nur hören und nicht auf YouTube schauen, der liebe Tim sitzt auf einer Finca in Mallorca mit einem kurzärmlichen Hawaii-Hemd. Der Wind bläst leicht durch sein T-Shirt, im Hintergrund wedeln die Palmen und ich sitze hier zu Hause, es ist sehr warm, aber nicht so warm wie dort.
Nee, glaube ich gar nicht. Ich glaube, bei euch ist es tatsächlich wärmer. Wir haben gerade so 21, 22 Grad. Ich glaube, du in Süddeutschland bist gerade tatsächlich besser.
Kann ich gleich mal sagen, dann wissen wir das. 22 Grad, ja.
Ja, guck, ist wärmer. Aber gut, die Sonne knallt ja anders, ne? Der UV-Index. Wurde ich übrigens jetzt zwar ausgerechnet, erzähle ich gleich was zu UV-Index. Aber ich war ja die letzte Folge auf Fuerteventura auf meiner Dachterrasse von dem Apartment. Und jetzt sitze ich auf Mallorca. Wenn ihr mir bei LinkedIn folgt, könnt ihr auch schon gesehen haben, dass ich im Megapark war. Das können wir vielleicht auch noch zu reden. Das war auch sehr schön.
Weißt du, da gibt's so ganz viele Leute, die sagen, LinkedIn verkommt zu so ein bisschen Instagram und Tim Wiegels postet Megapark-Bilder.
Ja, aber sorry, das Ding ist ja einfach, es finden ja alle geil. Also ich glaube, ich hatte lange keinen Post mehr, wo ich so viel geiles Feedback zugekriegt habe und so viele Leute sich gefreut haben und irgendwie Impressions ohne Ende und sowas, ne? Also es war, man könnte sagen, es war aus einer Bierlaune heraus, wie man an meinem leichten Bierbart auf dem Bild sehen kann. Aber gut funktioniert. Und auch so, du stehst im Megapark, denkst dir so, das ist ein witziges Bild. Was mache ich damit? Das könnte ich eigentlich irgendwo posten. Ja, LinkedIn. Poste ich das doch mal. LinkedIn. Und dann stehen 10 Leute um mich rum, die alle so bei OMR sind und sagen, nee, das kannst du nicht machen. Das geht doch nicht. Da verlierst du doch Follower. Ja, habe ich. Ich glaube, ich habe 3 verloren und 20 gekriegt. Das macht nichts. Und dann haben wir das gepostet, haben das nochmal schön kurz aus dem Video rausgeschnitten und einen tollen Satz dazu geschrieben und dann lief das. Ja, tatsächlich leider keine Business Insights. Doch ein Business Insight. Wir haben nämlich rausgefunden, dass der Bierkönig und der Megapark beide LinkedIn-Profile haben, die nicht gut gepflegt sind oder irgendwas, aber du kannst dem Bierkönig und dem Megapark bei LinkedIn folgen.
Und als Arbeitgeber angeben.
Ja, genau. Für Qualitätscontent, wie zum Beispiel den von mir gestern oder wenn ihr es hört, vor einer knappen Woche oder zwei, weiß ich nicht. Sowas.
Ja, UV darfst du noch erzählen.
Genau, UV-Index. Ich bin jetzt ja seit 2,5 Wochen unterwegs und ihr seht mich ja. Also wenn ihr mich seht, für jemanden, der mich noch nicht gesehen hat, ich bin rothaarig und eine Kalkleiste, wie das eigentlich fast jeder Rothaarige ist. Ne? Also Sonnenbrand ist mein großer Feind. Deswegen die einzige Farbe in meinem Körper kommt durch Tattoos. Aber deswegen muss ich auch mal aufpassen, wann ich mich hier eincreme. Ich habe jetzt aber im Apple Weather ein ganz geiles Feature für mich entdeckt, nämlich den UV-Index. Du kannst bei Apple Weather genau sehen, wann der UV-Index wo wie hoch ist. Und da muss ich nicht mehr rausgehen, meinen Arm raushalten und gucken, wie doll es auf meinem Arm brennt. Sondern ich kann einfach gucken, so ist es von 9 bis 11, ist der UV-Index unter 3. Dann kann ich ohne Sonnencreme schwimmen gehen. Das ist super. Und naja, den Großteil der Zeit auf Fuerteventura zum Schluss musste ich drinnen bleiben, weil der UV-Index zwischendurch auf 11 war. Das würde heißen, auch mit Sonnencreme Faktor 50 würde ich nach einer halben Stunde verbrennen. Aber gut. Und dafür würde ich ausgelacht. Irgendwie habe ich das erzählt und die meinen so, wie? Ich creme mir das Gesicht an, das war's. Was machst du denn an deiner App? Ja, ich gucke jetzt, wie auf dem Ballermann, wann wie der UV-Index ist und wann ich aufpassen muss. Da wurde ich gestern hart für gedisst. Data-Nerd. Ja, aber funktioniert.
Ich dachte, dass du den der Apple Watch vorne aufs Display legen kannst.
Ja, kannst du auch, aber habe ich noch nie gemacht. Also mache ich jetzt, weil das ist so, ich habe nie über diese Funktion vorher nachgedacht und eigentlich so diesen Connect gemacht. Mensch, das ist ja für mich eigentlich die perfekte Vorhersage, weil ich genau weiß, was wie wann wo ist und wie ich mich damit einstellen sollte. Ich habe da auch keinen Platz mehr auf der Apple Watch dafür. Ich muss mal was anderes wegmachen.
Weißt du, was mich nochmal fasziniert, ist, dass wir, glaube ich, beide ganz unterschiedliche Ansichten nochmal zum Thema Urlaub hatten, aber gar nicht negativ. Ich glaube, wir sehen ja beide das gleiche Thema Urlaub und Reisen. Ja. Aber ihr seid dann doch mehr unterwegs arbeitet von dort. Ne? Das geht bei uns mit der Tochter nicht.
Ja, aber es war auch nur ein Test. Also machen wir jetzt bestimmt mehr. Mach aber ich ja heute mit dir auch wieder. Oder? Ja, es funktioniert. Also habe ich ja letztes Mal schon gesagt, ich glaube, das, wo du wirklich irgendwie drauf achten musst, wir werden uns jetzt auf jeden Fall fürs nächste Mal, wo wir sowas machen, einen mobilen 5G-Router kaufen. Die kosten nicht viel Kohle, du kriegst überall irgendwelche Karten mit genug Datenvolumen, aber ich glaube, das ist wirklich so der Gamechanger. Einfach, wenn du wohin gehst, du musst wissen, dass das Internet funktioniert, weil ohne das kommen wir einfach alle nicht aus. Ne? Also ich kann vielleicht zwischendurch mal irgendwie 3 Stunden sitzen und programmieren ohne Internet, ist mit den Cloud-Tools auch schwierig, aber das ist so ein bisschen das Ding. Es muss überall in den Apartments und so, die du hast, vernünftiges Internet sein, dann geht's. Ich muss jetzt zu meiner Frau irgendwie noch diese Idee austreiben, dass wir mal irgendwie ein Vierteljahr wegfahren, weil ich glaube, ein Vierteljahr auf irgendeiner Insel würde ich durchdrehen. Dafür bin ich einfach zu sehr Großstadtmensch. Das funktioniert, glaube ich, nicht.
Ja, oder ein bisschen rumreisen und immer wieder, das wäre eigentlich auch noch nicht schlecht.
Ja, sehe ich auch, aber da muss man ja immer so viel Sachen packen. Da muss ich jetzt auch gleich wieder sagen, meine Frau hört das eh. Die Sachen, werden zwar nicht von meiner Frau rausgelegt, die ich morgens anziehe, aber Silke packt tatsächlich immer alles ein und aus, weil sie hat ein System. Ich mache die technischen Sachen und den Rest macht sie. Nicht, weil ich irgendwie zu, doch, weil ich zu blöd bin. Name ist einfach so. Ich bin zu blöd, das zu machen. Sie kann es besser und deswegen läuft das so. Aber ich weiß, es wäre auch nervig. Wir haben jetzt in den 3 Wochen sind wir 3-mal umgezogen. Wir werden wahrscheinlich jetzt am Dienstag, bevor wir Mittwoch wegfliegen, nochmal umziehen, weil wir Dienstag nochmal auf den Ballermann gehen, weil da Oli P. ist und wir gerne dahin möchten. Deswegen fahren wir schon aus unserem Norddorf hier in irgendein Hotel am Ballermann. Da müssen wir nochmal umpacken. Das war das Einzige. Also ja, rumreisen. Vielleicht wäre sowas wie ein geiles Wohnmobil eine Sache, die man machen könnte. Das testen wir auf dem Hurricane dieses Jahr.
Ja, ist eigentlich keine schlechte Idee. Und was wir beide ja noch machen wollten, ist so ein Wochenende-Workshop.
Genau, ich poste dazu auch jetzt bald was.
Fällt mir gerade ein.
Ja, nee, machen wir auf jeden Fall. Dass wir mal verschiedenen Leuten, also wenn ihr es wieder hört, sagt gerne, wann und wie ihr das wollt. Ich glaube, wir müssen das bald planen, weil Jonas und meine Terminkalender wahrscheinlich ähnlich schlimm aussehen. Wie ist deiner so bis, weiß nicht, September?
Ja, also unter der Woche ist er sehr gut gefüllt. Am Wochenende geht's. Müssen wir einfach nochmal planen. Es wäre ja dann von Freitag bis Sonntag.
Ja.
Und man müsste so ein bisschen familiäre Planung noch mitmachen. Aber wir müssen erstmal, also das Ziel wäre doch schon so mal so mit uns insgesamt so 10 Leute zu bekommen, oder? 8 Leute müssten wir begeistern.
Ja, ich glaube, sonst wäre es irgendwie zu viel oder zu, also das ist eine gute Nummer, ja.
Also cool wäre echt so eine, eher so eine Finca gemeinsam mieten. Ich glaube, müssen wir halt nur gucken, dass man Einzelzimmer bekommt. Müsstest du was, schon was Größeres mieten, aber das kriegen wir bestimmt organisiert.
Also wir haben jetzt gerade hier auf, ich bin auch wegen einem Geburtstag auf Malle und mein Kumpel hat eine gemietet mit 8 Zimmern, die alle ein eigenes Bad haben. Hier in Muro und auch.
Ja, und ich glaube, das ist auch preis-leistungsvermäßig, ist es auch,
Ja, also das ist echt ein guter Deal gewesen. Gucken. Ja, weil ich bin leider tatsächlich, ich glaube, bis Mitte Juli kannst du mich vergessen, weil wir da diese beiden Konzerte mit den Goldkirchen haben. Übrigens heute 2. Konzert Vorverkauf. Diesmal nicht 90 Sekunden ausverkauft, sondern 120. Immer noch gut, aber das heißt, bis dahin ist ein bisschen bei uns noch geballert. Weil wir, ich glaube, 5 Auftritte vorhaben, das wird sehr interessant bis dahin. Und dann wird es ein bisschen ruhiger.
Ich folge ja euch auf TikTok und finde eure Musik beziehungsweise die Videos von euren Aufnahmen sehr cool.
Ja, wir haben da inzwischen, einer von uns hat das als seine Hauptaufgabe genommen, einfach nur noch wirklich Videos zu schneiden und die geil zu machen. Der übrigens die Geburtstag feiert, ganz witzig. Also da wird es wahrscheinlich auch noch ein paar lustige Stories von geben, wenn ihr mir bei Insta folgt.
So.
Hauptthema heute.
Hauptthema, und ich suche meine Notizen, weil ich bin natürlich sehr gut vorbereitet, ist das der Unterschied zwischen künstliche Intelligenz und AI.
Nee, das ist falsch. Nein. Du musst nicht zwischen künstlicher Intelligenz und AI, zwischen AI oder künstlicher Intelligenz und Machine Learning.
Ja, stimmt.
Weil sonst wäre der Unterschied deutsch und englisch.
Ich habe meine Notizen geguckt und ich kann die Wörter nicht auseinanderhalten. Nein, Spaß. Ich habe gerade hier gelesen, künstliche Intelligenz in Klammern AI und Machine Learning oder maschinelles Lernen und Machine Learning.
Ja.
So, mit was möchtest du gerne anfangen?
Wollen wir einmal so beides? Ich würde mit Machine Learning tatsächlich anfangen, weil das glaube ich, also jetzt nicht irgendwas irgendwie vorzugreifen.
Ja.
Ich glaube, wir sollen das zuerst erklären. Ich habe jetzt keine Definition dazu, aber ich habe ja irgendwann mal Bioinformatik studiert. Und die Hauptsache, die wir da gemacht haben, waren wirklich Sachen zu automatisieren. Ob das jetzt ein lernendes Modell war oder ob das einfach nur historische Daten nehmen und daraus neue Sachen bauen gewesen ist.
Mhm.
Und ich würde sagen, Machine Learning ist für mich eigentlich immer, wenn du aus Daten etwas lernst und ein automatisiertes Modell darauf hast, was du immer wieder wiederholen kannst. Und da gibt es nämlich verschiedene Möglichkeiten. Es gibt einmal das, auf Deutsch, scheiße. Ich sage es auf Englisch. Es gibt Supervised und Unsupervised Learning, überwachtes und unüberwachtes Lernen. Das heißt, einmal machst du quasi mit bestimmten Modellen alles selber, gibst dem alle Parameter vor, gibst vor, was gemacht werden soll. Und in anderen Fällen kann das auch sein, dass der ganze Algorithmus unüberwacht lernt und selber Entscheidungen trifft, die du gar nicht vorher vorgegeben hast. Würdest du damit d'accord gehen oder würdest du mehr anfügen wollen?
Ich hätte also in meinen Notizen, die ich hier gemacht habe, war eher nochmal das Thema maschinelles Lernen, dann piept, das Piep löse ich gleich auf, wendet Algorithmen an, die sozusagen dann die Daten nehmen oder aus den Daten lernen, die man ihnen zur Verfügung steht. Und das Wichtigste ist in dem Bereich, glaube ich, die verbessern sich ohne explizite neue Programmierung.
Aber da würde ich ihm sagen, sind die beiden Unterschiede, dass einmal das Überwachte und das Unüberwachte lernen.
Ja.
Ich glaube, Überwachten musst du schon selber eingreifen, damit es besser wird. Beim Unüberwachten wäre es genauso, wie du gesagt hast, dass die von selber besser werden.
So.
Oder anders.
Jetzt ist die Frage, ob man da schon trennt zu künstlich. Bei unüberwachten Lernen.
Ja, also wenn du es gleich vorgreifen willst, ich würde tatsächlich sagen, ich sehe zwischen diesen Wörtern Künstliche Intelligenz, AI und Machine Learning eigentlich keinen wirklichen großen Unterschied. Das sind alles Facetten von der gleichen Sache so ein bisschen. Nicht?
Naja, es gibt doch diese tolle Darstellung dieser nicht Eier, es ist irgendwie...
Venn-Diagramme meinst du?
Nee. Also für mich ist maschinelles Lernen, Data, AI, maschinelles Lernen und so weiter, ist ein Teilbereich.
Ach, ja. Maschinelles Lernen ist, glaube ich, die Grundlage für AI. Und ich glaube, da müssen wir auch wieder ganz klare Unterscheidungen machen. Nee,
andersrum. Du hast AI als große Bubble, du hast Machine Learning als kleinere Bubble in der großen Bubble und du hast Deep Learning als kleinste Bubble. Also.
Ja, aber willst du jetzt wirklich einen Unterschied zwischen Deep Learning und Machine Learning machen? Weil ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, wo ich auch glaube, ich, vielleicht bin ich einfach zu blöd.
Ich habe mich ja vorbereitet.
Du hast also wirklich, aber ist das alles wissenschaftlich belegt oder sind das Wikipedia-Einträge, die jetzt Ideen haben, wie das aussehen könnte? Also nein, nur um es mal zu sagen. Also ich finde, wenn du jetzt von Deep Learning versus Machine Learning sprichst, sind das auch wieder zwei Seiten der gleichen Medaille. Deep Learning ist einfach eine stärker unüberwachte, krassere Machine Learning-Methode. Oder ist das anders? Nein, Deep Learning.
AI?
Deep Learning.
Deep Learning. Ach so. Ja, puh. Also was ich auch gefunden habe, um dich nochmal zu bestätigen. Ja. Machine Learning wird wirklich unterteilt in Supervised Learning und Unsupervised Learning. Und dann könntest du sozusagen nochmal untergliedern Machine Learning. Unsupervised ist sozusagen Clustering und Compression.
Genau.
Und andere Supervised ist sozusagen Classification und Regression. Und was wir am häufigsten, glaube ich, sehen, ist Regression, oder?
Ja, ich würde, glaube ich, sagen, also jetzt so auch wieder total subjektiv, die beiden Methoden, die am meisten benutzt werden, sind Regression und Clustering. Und bei Clustering würde ich ganz klar sagen K-Means Clustering. Weil ich glaube, haben wir auch schon mal drüber geredet, K-Means Clustering ist das Standardding, um aus einer RFM-Datensatz, also Recency Frequency Monetary, vernünftige Cluster zu bilden, was ja quasi die Grundlage für Churn Predictions sind, für CLV Predictions, für alles und was man auch einfach wunderbar überall anwenden kann. Also ist auch tatsächlich meine Lieblingsmethode, weil es einfach so schön einfach zu erklären ist. Recency Frequency Monetary, versteht jeder, wie diese Daten einsortiert sind. Und ein K-Means Clustering ist eine krasse Methode, aber du kannst es sehr einfach und anschaulich erklären, wie es funktioniert.
Ja. Ich habe auch nochmal hier einen guten Beitrag gefunden von Google.
Okay.
Google DeepMind. Muss es ja auf jeden Fall wissen. Da steht, künstliche Intelligenz umfasst die Idee einer Maschine, die menschliche Intelligenz zu imitieren. Maschinenlernen hingegen nicht. Ziel des maschinelles Lernen ist sozusagen, einer Maschine beizubringen, eine bestimmte Aufgabe auszuführen und präzise Ergebnisse durch Identifizieren von Mustern zu liefern.
Oh, das ist das Gleiche.
Ja, wenn du diesen Satz so ein bisschen lesen würdest, würde man jetzt interpretieren, dass künstliche Intelligenz nicht zwangsweise supervised ist, also überwacht, sondern unüberwachter. Im Vergleich zu
Maschinen. Aber ich auch wenn du diesen Satz dreimal liest, ein bisschen darüber nachdenkst, ich würde wieder sagen, es sagt irgendwie trotzdem das Gleiche wieder, ne? Ich meine, künstliche Intelligenz soll Sachen ausführen können wie eine künstliche Intelligenz, wie der Mensch zum Beispiel. Aber du musst ja irgendwie diese Daten reinführen. Das funktioniert nur über maschinelles Lernen. Und ich glaube, dass eine ganz andere Seite, finde ich dabei auch so ein bisschen, wir müssen uns, glaube ich, auch Gedanken machen, wie der Begriff AI oder künstliche Intelligenz Pre-Gen-AI benutzt wurde und Post-Gen-AI. Ich glaube, das ist nämlich jetzt gerade so das Riesending. Ich hatte letztens ein schönes Interview. Ich bin ja hier dieses Jahr bei dieser CEO-Exchange als Chairman da. Und da kam die eine schöne Frage, was machst du, wenn dein CEO zu dir kommt als Chief Data Officer und sagt, wir müssen jetzt was mit AI machen? Was würdest du da machen, Jonas? Was wäre darauf deine Reaktion?
Ja, aber also ist die Frage so ein bisschen, sehen wir damit einen Use Case oder wollen wir, also ich würde... Anders gesprochen, ich würde es interpretieren mit und aber natürlich sozusagen rebriefen mit, ich schaue mir jetzt erstmal an, sehen wir Use Cases, wo uns AI helfen kann, die Use Cases zu beschleunigen oder besser zu machen, effizienter durchzuführen.
Genau.
Aber die Use Cases musst du ja schon vorher haben. Da stellen sich bei mir die Nackenhaare auf, wenn du losläufst und sagst, jetzt habe ich AI und ich finde irgendwas. Wie mit dem Hammer, du hast jetzt einen Hammer gekauft und irgendwas wirst du schon in die Wand schlagen können.
Also du bist tatsächlich schon einen Schritt weiter gewesen, war meine zweite Antwort. Meine erste Antwort wäre immer, ich würde erstmal sagen, sag mal, wenn du mich als Chief Data Officer eingestellt hast, dann würde es schon irgendwas mit AI geben. Also jetzt so, bei Freenow gab es den Fall Gott sei Dank nicht, weil die Jungs da alle Plan haben und wir da alle sehr lange drüber geredet haben. Aber wenn da jemand zu mir gesagt hätte, zum Beispiel ein Investor, ihr müsst jetzt AI machen, hätte ich so gesagt, ey, wir haben hier dynamisches Pricing, wir haben hier automatisches Dispatching, wir haben hier 20 Vorhersagemethoden, wie deine ROIs funktionieren und sowas. Es ist schon da. Und das, glaube ich, ist das Ding. Ich glaube, das Ding ist jetzt ganz viel, deswegen meine ich diesen Unterschied. Die Leute haben jetzt im Gefühl, dass AI Gen AI ist. Dass sowas wie ChatGPT, Gemini, Copilot, das ist jetzt gerade AI. Und das ist so
genau,
genau was du gesagt hast. Du musst den Use Case finden. Ich würde, glaube ich, noch einen Schritt zurückgehen vor dem Use Case würde ich fragen, okay, ihr wollt was mit AI machen. Erstmal haben wir wahrscheinlich, sagen wir haben es nicht. Aber das Ding ist, willst du mit AI Sachen automatisieren und Kosten cutten? Ist das die Idee? Weil das jetzt so gerade das tolle Ding ist, da musst du dadurch werden Jobs ersetzt und so weiter. Oder willst du wirklich was Neues schaffen dadurch? Und ich glaube, das ist auch so die erste Frage, die man so ein bisschen dabei stellen muss. Ist es tatsächlich Sachen, vielleicht sind wir da auch wieder bei maschinellem Lernen und AI. Möchtest du Sachen automatisieren? Möchtest du Prozesse, die manuell sind und doof sind, irgendwie schneller machen? Oder willst du wirklich was Neues schaffen?
Ja, 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 stimmt. Es ist spannend, dass du das sozusagen Post- und Pre-AI-Hype beziffern willst. Und ich sehe es genauso, weil wenn man sich das anschaut, ja. So vorher war ja alles so ein bisschen Data Science. Also alles, was vermeintlich eine komplexere Analyse war und am besten natürlich Predictive noch im Namen hatte, war ja. So, das ist jetzt die Themen, auf die wir uns stürzen müssen. Und ehrlich gesagt, haben es noch viele Unternehmen gar nicht geschafft umzusetzen. Weil meistens hat die Historie gefehlt, um irgendwie Daten anzulernen und so weiter und so fort.
Und das ist aber das gleiche Problem, wirst du ja auch genauso mit jeder neuen AI-Methode haben, ne? Also um irgendwie Gen-AI, eine Vektordatenbank richtig aufzubauen, wirklich ein eigenes Large-Language-Modell oder sowas zu bauen, brauchst du Informationen. Das geht gar nicht anders. Du brauchst Informationen, um diese Sachen zu füttern, um quasi dann, um es jetzt ganz dumm zu sagen, die menschliche Intelligenz zu duplizieren, nachzubauen, wie man das sagen möchtest. Und das ist, glaube ich, immer das Ding. Also wir können auch wieder, da beißt sich ja die Katze in den Schwanz, ne? Wir können alles Tolles machen. Wir können AI machen, wir können Machine Learning machen, wir können Data Science machen. Nenn das Passwort, was du möchtest. Wenn die Daten nicht da sind oder nicht gesammelt sind oder keine Qualität haben, dann kannst du auch gleich lassen. Das funktioniert sonst nicht.
Ja, definitiv.
Werbung in eigener Sache.
In den letzten 2 Jahren habe ich über 6 Bücher geschrieben, 200 Podcast-Folgen aufgenommen und ich habe mir überlegt, wie bekomme ich diese ganzen Informationen jetzt nochmal anders verpackt und in einem Mehrwert für euch kommuniziert. Mit meinem Team habe ich jetzt über 6 Monate mal drüber nachgedacht, was kann das denn sein und habe viele Ideen verschmissen und dann auch doch wieder angefangen. Es wird jetzt demnächst einen Videokurs geben, in dem ihr die Möglichkeit habt, alle Informationen, die ich über die letzten Jahre erarbeitet habe. Wie wird ein Unternehmen datengetrieben? Auf was muss man dabei achten? Was sind Fails? Und vor allem, was sind aber auch gute Vorlagen, die man nutzen kann, um erfolgreich zu sein? Von daher nutzt die Chance, meldet euch bei mir und ihr bekommt Zugriff zu diesem Videokurs. Ich schicke euch alle Informationen dazu. Er kostet natürlich was, aber für die Leute, die am Anfang direkt zuschlagen, habe ich auch einen großen Rabatt. Ich freue mich. Aber also, ich glaube, wir biegen zu schnell ab in Richtung, man kann es nicht wirklich trennen.
Ja, stimmt.
Lass uns mal Anwendungsfälle, also künstliche Intelligenz hatte ich jetzt irgendwie Sprachverarbeitung mehr aufgeschrieben gehabt, Bilderkennung, Spracherkennung und bei Machine Learning Vorhersagemodelle, Mustererkennung, Empfehlungen. Lustigerweise stand bei irgendeinem auch automatisierte Textgenerierung mit dabei, bei maschinellem Lernen.
Ja, aber du hast es ja schon gesagt. Wo ist der Unterschied zwischen Computer Vision und Mustererkennung?
Ja.
Also ich hatte 2000, boah, wann war das? Ich hatte 2006 einen Kurs an der Uni, der nannte sich Soft Computing und neuronale Netze. Und das waren unsere Themen, wie wir Mustererkennungsalgorithmen bauen können und wie wir diese anwenden können, um Computer Vision zu machen. Also es ist so, das ist genau das Gleiche. Das ist genau auch das andere, ist auch automatische Textgenerierung funktioniert auch darüber, dass du vorher mit einem Modell maschinell gelernt hast, welche Worte zusammenpassen. Ich meine, diese ganze Vektordatenbank-Sache ist nichts anderes. Deswegen, ja, also vielleicht bin ich auch einfach zu blöd, den Unterschied zu sehen. Aber für mich beißt sich das immer wieder so ein bisschen in den Schwanz gegenseitig, die verschiedenen AI-Katzen.
Kann man rausfinden über die Historie, wann KI entstanden ist und wann maschinelles Lernen entstanden ist, was als erstes da war?
Ich glaube, wenn du in die Science Fiction zurückgehst, war auf jeden Fall die KI zuerst da. Weil man da irgendwie, ich glaube, jetzt können wir richtig freaky werden und richtig, richtig weit zurückgehen. Wenn du so ganz weit zurückgehst, war den Menschen nachbauen immer schon zuerst da. Sowas wie ein Homunculus und sowas in der Alchemie und so ein Quatsch alles. Jetzt drehe ich total durch. Ja. Also ich bin ja eh der Meinung, dass alles, was wir machen, diese ganzen technischen Sachen, diese ganze Freak-Scheiß und diese ganzen zukunftsträchtigen Sachen, kommen nur da draus, weil es irgendjemand irgendwann in der Geschichte gehabt hat. Ob du jetzt bei Star Trek einen Kommunikator nimmst, ob du ein Pad nimmst und was jetzt ein iPad ist, das kommt alles daher. Und wenn du so weit gehst, war immer schon diese Idee da, ich möchte gern künstlichen Menschen erschaffen. Oder eine menschliche Intelligenz oder sowas.
Ja, beziehungsweise Menschen imitieren, um gewisse Sachen, Funktionen umzusetzen. Ja.
Oh, wie hieß das denn? Erinnerst du dich an, es gibt diesen krassen Schachroboter, irgendwie 1800 irgendwas, wo man dachte, es wäre ein Roboter, aber es saß dann unten jemand drin und hat die Sachen selber gemacht und konnte das sehen und sowas. Aber das war, glaube ich, so das Erste. Das müssen wir rausfinden, was das war. Ich komme da jetzt nicht drauf.
Der erste Roboter, oder?
Ja, dieser komische Schachroboter, was ein Riesenskandal in dem 19. Jahrhundert war. 1800 irgendwas. Da, der Schachtürke. Oh Gott, das darf man doch gar nicht mehr sagen. Aber so hieß der.
Ich habe es auch gerade gegoogelt und dachte so, das wird's nicht sein.
Doch, ist er. Aber das ist genau das Ding. Das ist es, genau. Da, also wenn ihr es googelt, ihr könnt ein Bild sehen, da ist ein Kupferstich von dem Ding. Und da kann man eben sehen, dass es quasi ein Mensch in einem osmanischen Gewand ist, wie es damals und heute korrekt heißt. Und der eben selber Schach spielt. Aber darunter sitzt dann jemand, kleinwüchsig, der diesen Roboter bedient hat. Jetzt habe ich wahrscheinlich 10 Worte gesagt, die wieder alle nicht gut sind, aber ich habe versucht, mich ordentlich auszudrücken. Ja. Und steht, glaube ich, heute in der Humboldt-Universität oder sowas, ne?
Ja. Ja. Also, wie gesagt, also ich dachte auch, und schön, dass wir auf dieses Thema kommen. Ich habe, und vielleicht ist da mein Wissen nicht so gut und wir müssten beide mal ein Buch schreiben, aber ich habe bei Google reingeguckt, bei Amazon reingeguckt, bei Oracle reingeguckt, also bei großen, und alle beschreiben es eigentlich sehr ähnlich. So, jetzt könnte man noch anfangen und tiefer einzusteigen, und die liebe Vanessa, unsere Philosophlöse, hat ja jetzt gerade in die Gruppe nochmal reingeschrieben, dass einer ihrer Bekannten das eher darauf macht, so, es kommt drauf an, wie es gebaut wird und damit der Unterschied gemacht ist. Kann man das damit beschreiben,
Tim? Aber sie hat danach auch geschrieben, dass das Wort Künstliche Intelligenz zuerst 1956 aufgetreten ist. Und ich habe nämlich parallel den Wikipedia-Eintrag von Konrad Zuse aufgemacht. Und Konrad Zuses erste Leistung war der Z1, ein menschliches Gehirn nachzustellen. Also ich glaube, du kannst schon sagen, dass Künstliche Intelligenz auf jeden Fall alleine vom Schlagwort her auf jeden Fall als erstes gemacht wurde. Und das war 1937, als er diesen Zuse Z1 angefangen hat zu bauen. Ich glaube, maschinelles Lernen kannst du in den Bishop gucken. Ich weiß nicht, kennst du dieses Buch? Es gibt dieses riesengroße Ding, was ich irgendwann in der Uni lernen musste. Pattern Recognition und Methoden von C.M. Bishop oder sowas. Da wird es wahrscheinlich noch genauer drinstehen. Müssen wir vielleicht nochmal reingucken.
Ja, aber wäre dann die Aussage wirklich, dass KI und maschinelles Lernen gar nicht so groß unterscheidbar sind und du eher dieses Thema hast, sozusagen maschinelles Lernen einmal in Supervised Learning und Unsupervised Learning, dann du die Unterteilung hast, Unsupervised Clustering und Comparison, und auf der anderen Seite sozusagen Supervised Learning, Classification und Regression, und man die Klassiker sagen kann, dass Regression meistens am häufigsten vorkommt.
Ja, würde ich, also ich meine, ich habe es ja vorhin schon so gesagt, für mich wäre es wirklich so, es sind verschiedene Ausprägungen der gleichen Sache. Irgendwie, so, das ist, glaube ich.
Ich glaube, es gibt sogar noch Reinforcement Learning.
Ja, aber da kannst du dich jetzt auch wieder streiten, weil Reinforcement Learning ist auch wieder ein Unterbegriff, jetzt lehne ich mich weit aus dem Fenster, weil ich das letzte Mal was vor 10 Jahren gelesen habe, des Unsupervised Learnings.
Genau, es ist so, der Regler geht so ein bisschen in Supervised, also es ist eigenständiges Verstärkungslernen.
Ja, das heißt, du hast irgendwie, wie ist denn das, bei einem Reinforcement Learning hast du eine Zielfunktion, das habe ich irgendwann, im Doktorarbeit hat mir das auch. Und willst diese Zielfunktion entweder maximieren oder minimieren, und das wird dann automatisch selber gemacht. Wir hatten zum Beispiel, meine Doktorarbeit war ja, dass ich irgendwie damals auch Mustererkennung gemacht habe und in Proteinstrukturen Sachen hin und her geschoben habe, um die Entropie oder sowas des Protein-Backbones so klein wie möglich zu halten. Da hat es irgendwie auch genau wieder eine Maximierungsfunktion oder Minimierungsfunktion, die das so gemacht hat. Ich muss echt noch meine eigene Doktorarbeit irgendwann lesen, was ich da gemacht habe. Das wäre spannend.
Ja.
Aber ich finde es echt, also die Leute hören es ja, wir werden ja auf jeden Fall LinkedIn-Post dazu haben. Ich möchte sehr gerne dazu mal so ein paar, also auch wenn ihr jetzt sagt, ey Jonas und Tim, das, was ihr da redet, ist totaler Quatsch. Tim, hast du deinen Doktor eigentlich im Internet gekauft? Oder wie hat das geklappt? Das ist ja Bullshit. Dann sagt uns das bitte. Also ich würde sehr gerne die verschiedenen Aspekte mal davon hören, von anderen Leuten, ohne dass wir uns jetzt hier irgendwie dazu austauschen. Weil ich glaube, da ist noch viel, viel mehr drin. Ich glaube, da sind ja alles Buzzwords, die irgendwie benutzt werden und keiner weiß es genau. Und ich glaube, es gibt da viele verschiedene spannende Meinungen, die uns wahrscheinlich auch auf den Deckel geben würden. Das finde ich immer gut.
Ich überlege gerade, ob man das noch ein bisschen anders, also du merkst, ich gebe noch nicht auf. Kannst du noch mal Beispiele machen? Du hast, glaube ich, mehr selber auch umgesetzt im Machine Learning Bereich oder mit Projekte begleitet.
Ja.
Was sind so Projekte, die dir untergekommen sind?
Also ich glaube, das Schönste für eine Anwendung der Regression war, dass wir Inkrementalitätsmodelling gemacht haben oder Uplift-Modelling für TV-Vorhersage. Das heißt, du wolltest gerne wissen, ich habe jetzt einen TV-Flight, das heißt, ich mache Werbung auf einem Kanal und ich möchte wissen, wie viele der User, die reingekommen sind, oder der Installs oder das Revenues, kommt eigentlich durch TV. Und das ganz Stumpfe, was du da machen musst, natürlich, du sagst vorher, wie deine Ziel-KPI ohne Fernsehwerbung gelaufen wäre, Da habe ich damals angefangen, das war ein Regressionsmodell, kein besonders gutes. Dann haben wir mit dem Data Science Team verschiedenste Sachen ausprobiert, von irgendwie neuronalen Netze, Support Vector Machines, Random Forests, was alles Supervised Learning ist. Ich hoffe, das ist jetzt richtig. Und sind aber darauf gekommen, dass es doch wieder eine Regression gewesen ist, weil die einfach am schnellsten gelaufen ist. Oder zumindest kannst du neuronales Netz als Supervised Learning benutzen. Also das war, glaube ich, so eine große Sache. Die nächsten sind echt CRV-Predictions, Churn-Predictions, solche Sachen alle, wo du das Verhalten von Usern historisch analysierst, wie zum Beispiel durch ein Recency-Frequency-Monitoring-Modell, und damit dann versuchst vorherzusagen, dieser Kunde verhält sich in den ersten 7 Tagen so durch diese 3 Zahlen und das fällt in den Cluster X. Der Cluster X hat im Durchschnitt diesen CRV nach 90 Tagen und den nach 180 Tagen. Das heißt, darauf kannst du das dann anwenden. Und alles andere wird dann echt so ein bisschen freakiger, ne? Also ich meine, das Dynamic Pricing, was wir bei Freenow gebaut haben, da kann ich jetzt ganz klar die Hose runterlassen. Ich weiß nicht, was für eine Methode wir genommen haben. Das, keine Ahnung. Für mich war, das war, glaube ich, schon der Punkt, wo für mich wichtig war. Mhm. Ihr kriegt diese Eingabeinformation. Ihr wisst, das ist die Uhrzeit. Ihr wisst, so viele Leute wollen gerade ein Taxi haben und so viele Taxen sind verfügbar. Der Preis muss so gebaut werden, dass alle Taxen ausgelastet sind und wir trotzdem das meiste an Geld machen können.
Ja, ich glaube, der spannende Punkt ist bei den ganzen Themen immer, welche Attribute und welche Daten nutzt du wirklich, um das Modell besser zu machen. Bei mir, also bei den CLV-Projekten, die ich mit begleitet habe, war es auch so. Du kannst Kundendaten nehmen, du kannst Transaktionsdaten nehmen, du kannst Produktdaten nehmen und du kannst natürlich nicht einfach alle reinschmeißen und du musst dann sozusagen eigentlich wie so ein Koch nach und nach ausprobieren, ob der eine Wert gut funktioniert und ob sich was ändert oder der andere Wert, und danach entwickelt sich's.
Und eben auch ganz wichtig, du kannst das nicht einmal bauen und dann 10 Jahre laufen lassen, das funktioniert nicht. Also wieder schönes Beispiel, TV-Tracking damals. Ja. Wir hatten in Deutschland durchgehend Werbung, das heißt, das Modell, was wir hatten, war 2 Jahre alt. Und rate mal, wie gut das noch funktioniert hat. Oder es hat funktioniert, aber du weißt überhaupt nicht, was die Correctness ist, ne? Und also ich würde das als Data Scientist dann nicht mehr wirklich dem Vertrauen oder diese Angaben als bare Münze nehmen. Aber es wäre auch schön, wieder genau hier, Kommentare auf LinkedIn. Was fallen euch für, bitte, ich möchte einfach die krassesten AI-Anwendungen, die ihr in eurer Firma gebaut habt, einmal wissen. Das wäre für mich echt spannend.
Machine Learning oder AI? Oder willst du jetzt sozusagen Synonym für beides?
Alles. Was war das Krasseste, was ihr automatisiert habt, oder was für krasse Modelle oder Datenprodukte laufen bei euch?
Ja, das ist ein spannender Punkt. Und vielleicht auch nochmal so dieses Thema, ob wir Machine Learning und AI falsch auseinander differenziert haben oder ob das so funktioniert.
Ja, ich kann mich da wieder entschuldigen, weil ich bin inzwischen so alt, dass es die beiden Begriffe noch nicht so doll unterschiedlich gab, als ich in der Uni war. Das ist... Du bist immer noch auf sehr viel Konferenzen, mehr als ich teilweise sogar. Da müsstest du das eigentlich besser lernen.
Ja, okay.
Guck mal bei der OMR, was da gesagt wird, ob da wieder AI oder Machine Learning der heiße Scheiß ist. Ich glaube, es ist AI gerade.
Es ist das erste Jahr, wo ich nicht auf die OMR gehen werde.
Echt nicht? Ach, Jonas. Ich verstehe das, weil die Goldkirchen nicht auftreten. Da würde ich eigentlich auch nicht hingehen, aber ich muss einfach trotzdem.
Es wird boykottiert, weil wir beide nicht auf eine Bühne durften.
Ja, genau. Nee, ich werde nur so rumhängen und mal gucken. Vielleicht stelle ich mich auf irgendeine Bühne oder springe irgendwo rauf und werde dann rausgeschmissen. Das wäre auch gut.
Ich fand also, als die große Empfehlung hier nochmal, vielleicht kann man da auch nochmal ein Reel draus schneiden. Der liebe Rolf hat mir ja mal einmal die Möglichkeit gegeben, bei der OMR Education Bühne auf der Bühne zu sein. Das war cool, das war ein anderer Spirit, war jetzt nicht so riesig. 700, 800 Leute standen dann drumherum gefühlt. Weiß nicht, ob so viel waren. Aber das war, gibt auch schöne Bilder. Das war ein cooles Thema, sich da auszutauschen. Und mein Gefühl ist, und das ist gar nicht negativ und nicht so nachtreten, so, wir dürfen da nicht sprechen, aber dass die Bühnen für Newcomer gar nicht so sehr zur Verfügung stellen.
Möchtest du uns als Newcomer noch bezeichnen?
Ja, also ich mit meinen zarten unter 40.
Der nächste Jahr bin ich 42. Ich glaube, dann bin ich die Antwort auf alle Fragen, dann muss ich da stehen. Nein, aber ich glaube, es ist wahnsinnig ausgebucht einfach. Alle Bühnen sind voll mit Sachen und es ist einfach krass, was da dieses Jahr wieder passiert. Von daher, ja. Aber genauso, was du hattest, ich glaube, das wäre nochmal ein Thema für eine Folge in Zukunft. Was für Vorträge wir gerne halten und was für Vorträge Spaß machen, was für ein Umfeld du brauchst, um gute Workshops zu machen und gute Vorträge zu halten und wie das Publikum oder wie du mit dem Publikum interagierst. Jetzt nicht zu viel vorwegnehmen, was ist so gerade so, das kam mir gerade als Idee, weil ich da auch krasse Unterschiede zwischen verschiedenen Veranstaltungen merke.
Stimmt.
Also wenn du das spannend findest, wenn nicht, dann müssen wir es auch nicht machen. Dann können wir auch nochmal über AI reden.
Ja, können wir mal, werde ich jetzt nicht zu viel verraten.
Nein.
Persönliche Frage, weil du ja so viel reist.
Ja.
Wenn du deinen Koffer verlieren würdest, dein Koffer, also jetzt fang nicht an mit Handy.
Ja.
Und du dürftest dir eine Sache aus dem Koffer wieder wünschen. Was wäre es?
Da muss ich jetzt ganz Data-like fragen oder Informatiker-like. Ich habe ein kleines Handgepäck, ich habe ein mittleres Handgepäck und ich habe ein Aufgabegepäck. Von welchem Koffer redest du?
Von allen dreien.
Okay, so blöd das klingt, sehr wahrscheinlich mein MacBook. Weil ich habe jetzt schon gemerkt, da bin ich auch echt ein bisschen gestört. Also ich kann alles irgendwo im Koffer packen. Also ich habe wirklich Aufgabegepäck, sind Klamotten und Sachen, die nicht so wichtig sind. Im Handgepäckskoffer ist alles Technische. Ob es jetzt eine GoPro ist, ob es eine Switch ist, ob es dieses Mikrofon ist, was ihr seht. Das ist da drin, also quasi Peripheriegeräte. Und ein bisschen Klamotten, weil ich irgendwann mal durch diesen Vulkan Eyjafjallajökull vor inzwischen fast 14 Jahren in Atlanta stecken geblieben bin und natürlich nichts in meinem Handgepäck hatte und erstmal 3 Tage lang die gleichen Boxershorts anhat, das möchte ich nicht nochmal haben. Ich habe wirklich noch diesen Rucksack immer dabei und im Rucksack sind die 2 bis 3 wichtigsten Sachen für mich. Das ist mein MacBook, das ist mein iPad und das sind Ladegeräte. Das ist so.
Die würden sich doch ersetzen können, iPad und MacBook.
Nee, auf dem iPad kann ich besser Comics lesen als auf dem MacBook. Und ein Kindle ist da auch noch drin. Also wirklich, ja, wenn du mich fragen müsstest, dann ist es dieses Gerät, wo ich gerade reinspreche und ein Ladegerät, weil damit kann ich alles machen, damit kann ich weiter arbeiten.
Die Definition von 1 überlegen wir uns nochmal.
Ja,
eins
komm, aber jetzt, aber jetzt so ein MacBook ohne Ladegerät ist ja, das gehört ja dazu. Das ist,
okay.
Ja. Und sonst habe ich alles am Mann. Also ich bin niemand, der irgendwie sein Telefon oder sein Portemonnaie oder irgendwas in das Handgepäck packt. Das ist alles in Hosentaschen.
Ja.
Was meine Frau liebt, weil ich immer ausgebeute Hosentaschen habe, aber das ist so.
Ich habe alles immer im Handgepäck, also außer das Handy.
Da müssen wir vielleicht auch noch drüber. Ich habe mir jetzt einen neuen Samsung-Koffer gekauft, der vorne so ein Laptop-Fach hat. Mhm. Aber ich glaube, ich habe zu viel Scheiß. Ich bin damit nie zufrieden. Das ist immer, es beult entweder aus oder man hat dann da vorne das Laptop drin, das MacBook und seine Waschtasche. Und dann sieht das wieder kacke aus. Aber das sind eben Sachen, wo man schnell ran muss. Das ist, oh, übrigens, weiß nicht, ob du das schon kennst, aber in Hamburg, genauso wie in München, gibt es jetzt endlich die neuen Scanner, wo du nicht mehr alles auspacken musst. Kannst aber in Handgepäck durchlaufen lassen. Ja. Oh, großartig. Das habe ich in München, glaube ich, vor einem Jahr gehabt. Und in Hamburg war es jetzt das erste Mal bei diesem Urlaub. Ich dachte so, oh Gott sei Dank, das ist ein Gamechanger für mich. Ist eigentlich nicht gut, weil ich dann wieder mehr fliege.
Das fasziniert mich auch und ich verstehe, manchmal werden die auch ein bisschen ruppig, die Leute an der Sicherheitskontrolle. Aber wenn da Leute fragen, also ich fliege ja zum Kunden nach Wien öfters, und wenn dann vor dir jemand steht und der Kontrolleur fragt die Person, habt ihr noch was? Und die Antwort ist nein. Und der Kontrolleur zieht dann irgendwie aus einer Tasche so eine Literflasche, wo ich mir denke, was ist denn los? Habt ihr die Frage falsch verstanden?
Aber to be fair, ich bin super drin, alle Sachen auszupacken. Gut, ich musste jetzt letztens auch lernen, dass ein Controller der Switch auch rausgepackt werden sollte. Das wusste ich vorher nicht. Aber tatsächlich, wenn ich noch irgendwo eine Wasserflasche habe, vergesse ich die. Weil das für mich, das ist in meinem Kopf so drin, ich habe ja keine Wasserflasche, ich bin ja nicht blöd, ich fliege ja jetzt, das kann nicht sein. Und das Schlimmste ist dann, wenn du irgendwie einen Tag später deinen Rucksack auspackst und siehst, ohne Wasserflasche. Warum wurde die denn in der Sicherheitskontrolle nicht erkannt? Naja, lassen wir das lieber.
Vanessa schreibt, gerade beim letzten Flug war hinter mir einer, der eine Ketchupflasche mit dabei hatte.
Was? Ja, aber das ist ja auch cremig. Ist cremig noch flüssig?
Oh Mann, ey. Ja, das ist die Logik von Data-Leuten.
Nein.
Lass uns bitte einmal definieren, was flüssig bedeutet. Dann können wir gerne darüber
sprechen. Nein, das ist jetzt tatsächlich, das ist ein dummer Joke gewesen, weil im Sommerhaus der Stars letztes Mal gab es irgendwie eine Frage über Aggregatzustände und dann war die Antwort cremig. Das war so, nein, das ist kein Aggregatzustand, Punkt.
Ja, das sind Sachen, die du anschaust und ich nicht.
Das muss ich ja auch Podcasts machen, ne? Also es geht nicht ohne.
Cool.
Nächstes Mal mache ich persönliche Frage. Ich denke jetzt schon drüber nach.
Sehr gut.
Aber sonst sind wir, glaube ich, gut in der Zeit, ne?
Ja, war eine coole Folge. Ich hoffe, die Vögel im Hintergrund waren jetzt für die Hörer und Hörerinnen nicht so nervig. Wir freuen uns extrem auf Feedback. Wir freuen uns auch, also die Folge wird ja von vielen gehört,
ja,
laut dafür. Den Zahlen, wenn es nicht nur Bots sind. Gibt uns mal Feedback zum Thema, hier mal gemeinsam mit uns irgendwo mal ein Wochenende hinfliegen oder hingehen, können wir auch in Deutschland machen, und Feedback zu, über was wir uns unterhalten sollten.
Ja, macht das, freuen wir uns sehr drauf und dann machen wir auch gerne die Themen, die ihr spannend findet. Wenn nicht, dann denken wir uns selber weiter Sachen aus und quatschen über die. Oder ich erzähle über meine Megapark-Erlebnisse und Jonas vielleicht über andere spannende Sachen, die wir nebenbei auch noch besprechen, die vielleicht nicht ganz hier reinpassen.
Cool, super. Vielen, vielen Dank für die Folge.
Ich danke dir. Bis nächstes Mal.